from the conference center at Temple.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Henry B. Eyring, erster Ratgeber der Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters, we welcome
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie an diesem Ostermorgen zur vierten Versammlung der 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. An dem Tag, da wir die Auferstehung unseres Erretters, Jesus Christus, feiern. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz hat, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier im Konferenzzentrum anwesend sind oder die in den Pfahlzentren auf der ganzen Welt oder über Radio, Fernsehen oder das Internet teilnehmen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Clay Christiansen und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Heute, am heiligen Tag der Freude« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Christ, der Herr vom Tod erstand«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Kenneth Johnson von den 70ern. Nach dem Gebet singt der Chor das Lied »Es ist der Herr«.
Eternal Father in heaven.
Ewiger Vater im Himmel.
An diesem Ostermorgen freuen wir uns, dass die Auferstehung deines geliebten Sohnes, des Herrn Jesus Christus, tatsächlich stattgefunden hat. Wir verdanken ihm die Gabe der Unsterblichkeit aller Menschen, die durch sein Sühnopfer zustande gekommen ist. Wir genießen dadurch das Wunder der Vergebung. Wir bitten darum, dass die Worte, die in dieser Konferenz gesprochen werden und die Lieder, die gesungen werden, denen Hoffnung bringen mögen, deren Herz schwer ist und die sich Sorgen machen. Mögen die Familien im Glauben gestärkt werden. Wir bitten für diejenigen, die uns dienen, dass sie die Gesellschaft sichern, auch diejenigen, die im Militär dienen. Wir bitten dich auch um deinen Schutz für die Missionare. Mögen sie mit dem Schild des Glaubens gestärkt und geschützt sein. Wir feiern die Wiederherstellung des Evangeliums mit Freude und erkennen die bedeutende Rolle Joseph Smiths, des Propheten, dabei an. Wir sind dankbar für deinen erwählten Diener, Präsident Thomas S. Monson, den wir mit ganzem Herzen unterstützen. Wir beten für all deine gesalbten Diener. Mögen sie gesegnet sein, dass es ihnen im Leben gut geht und dass sie deiner Sache sich widmen. Unser größter Wunsch ist, dass wir mit dir vereint sein können, dass wir vereint sein können, wie du und dein Sohn vereint sind. Das ist unser Gebet im heiligen Namen Jesu Christi, des Erlösers und Erretters der Welt. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Wir freuen uns nun von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Ihm folgt Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel. Danach hören wir von Elder Donald L. Hallström von der Präsidentschaft der 70er.
A story is told.
Man erzählt sich, dass im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff auf eine Stadt eine große Christusstatue schwer beschädigt wurde. Als die Einwohner die Statue unter den Trümmern fanden, waren sie traurig, da sie ein beliebtes Symbol für ihren Glauben gewesen war und dafür, dass Gott in ihrem Leben eine Rolle spielte. Fachleute reparierten die Statue weitestgehend, aber die Hände waren so schwer beschädigt, dass man sie nicht mehr restaurieren konnte. Einige schlugen vor, dass ein Bildhauer neue Hände anfertigen solle. Andere wollten die Statue so lassen, wie sie war, als stetige Erinnerung an den schrecklichen Krieg. Letzten Endes blieb die Statue ohne Hände. Doch die Menschen dieser Stadt hatten am Sockel der Statue Jesu Christi ein Schild angebracht, auf dem stand: Ihr seid meine Hände. Diese Geschichte hat eine tiefgründige Botschaft. Wenn ich an den Erretter denke, stelle ich ihn mir oft mit ausgestreckten Händen vor, mit denen er tröstet, heilt, segnet und Liebe erweist. Wenn er mit anderen geredet hat, war er nie herablassend. Ihm lagen die Demütigen und die Sanftmütigen am Herzen. Bei ihnen hielt er sich auf, diente ihnen und bot ihnen Hoffnung und Errettung. So hat er sich während seines Erdenlebens verhalten, so wäre er auch heute noch, würde er unter uns leben, und so sollen auch wir als seine Jünger und als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, uns verhalten. An diesem schönen Ostermorgen wenden wir uns in unseren Gedanken und im Herzen ihm zu, der Hoffnung Israels und dem Licht der Welt. Wenn wir seinem vollkommenen Beispiel nacheifern, können unsere Hände zu seinen Händen werden, unsere Augen zu seinen Augen, unser Herz zu seinem Herz. Ich bin tief beeindruckt, wie die Mitglieder der Kirche sich anderen gegenüber verhalten. Wenn wir erfahren, welch selbstlose Opfer sie bringen und welch überwältigendes Mitgefühl sie haben, erfüllt uns Dankbarkeit und Freude. Sie sind der Welt ein strahlendes Licht und bekannt für ihre Güte und ihr Mitgefühl. Leider hören wir manchmal auch von Mitgliedern der Kirche, die den Mut verlieren und daraufhin nicht mehr zur Kirche kommen und nicht mehr an den Versammlungen teilnehmen, weil sie meinen, sie gehören nicht dazu. Ich war noch ein kleiner Junge, als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört war und in Trümmern lag. Viele waren hungrig, krank oder lagen im Sterben. Ich erinnere mich noch gut an die Hilfssendungen aus Salt Lake City mit Lebensmitteln und Kleidung. Heute erinnere ich mich noch daran, wie die Kleidung gerochen hat. Noch immer weiß ich, wie süß die eingekochten Pfirsiche geschmeckt haben. Möglicherweise haben sich damals einige der Kirche angeschlossen, weil sie Waren bekamen. Einige Mitglieder sahen auf diese neuen Bekehrten hinab. Sie gaben ihnen sogar einen Schimpfnamen, Büchsenmormonen. Sie lehnten diese neuen Mitglieder ab, weil sie meinten, wenn deren zeitliche Bedürfnisse einmal gestillt seien, würden sie von der Kirche abfallen. Einige fielen tatsächlich ab, aber viele blieben. Sie kamen zur Kirche, kosteten vom wunderbaren Evangelium und spürten, wie Brüder und Schwestern sich ihrer fürsorglich annahmen. Sie fühlten sich zu Hause. Heute, 3, 4 Generationen später, können viele Familien ihre Mitgliedschaft auf diese Neubekehrten zurückführen. Ich hoffe, dass uns alle Kinder Gottes willkommen und teuer sind, auch diejenigen, die sich anders kleiden, die anders aussehen oder die sich einfach anders verhalten. Es ist nicht gut, andere so zu behandeln, als seien sie weniger wert. Wir wollen unsere Mitmenschen lieber aufrichten. Strecken wir ihnen einladend die Hand entgegen. Bringen wir unseren Brüdern und Schwestern in der Kirche ein Höchstmaß an Menschlichkeit, Mitgefühl und Nächstenliebe entgegen, damit sie sich nach langer Suche endlich zu Hause fühlen. Wenn wir versucht sind, andere zu richten, denken wir an den Erretter, der die Welt liebt, sodass er sogar sein eigenes Leben niederlegt, damit er alle Menschen zu sich ziehen kann. Und er spricht: Kommt her zu mir, all ihr Enden der Erde, denn alle Menschen genießen diesen Vorzug, der eine so wie der andere, und keinem ist es verwehrt. In den Heiligen Schriften ist es offenbar so, dass der Heiland diejenigen am heftigsten zurechtweist, die sich aufgrund ihres Reichtums, Einflusses oder ihrer vermeintlichen Rechtschaffenheit über andere erheben. Einmal erzählte der Erretter das Gleichnis von zwei Männern, die in den Tempel gingen, um dort zu beten. Der eine Mann, ein angesehener Pharisäer, betete: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den 10. Teil meines ganzen Einkommens. Der andere Mann, ein verhasster Zöllner, blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Da sagte Jesus: Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. In Wahrheit haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle brauchen Gnade. Wenn wir am letzten Tag vor das Gericht Gottes gerufen werden, hoffen wir dann nicht, dass unsere vielen Schwächen uns vergeben werden? Sehnen wir uns nicht danach, dass der Erretter uns im Arm hält? Es ist nur recht und billig, dass wir anderen das entgegenbringen, was wir uns für uns selbst so aufrichtig wünschen. Ich meine damit nicht, dass wir Sünde hinnehmen oder über Schlechtigkeit hinwegsehen sollen. In unserem Eifer verwechseln wir jedoch manchmal die Sünde mit dem Sünder, verurteilen vorschnell und sind nicht feinfühlig genug. Aus neuzeitlicher Offenbarung wissen wir, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes. Wir können den Wert einer anderen Seele genauso wenig ermessen, wie wir die Größe des Universums erfassen können. Jeder, dem wir begegnen, ist für den Vater im Himmel ein Prominenter. Ist uns das erst einmal klar geworden, wird uns auch allmählich bewusst, wie wir unsere Mitmenschen behandeln sollten. Eine Frau, die viele schwere und traurige Jahre erlebt hatte, sagte unter Tränen: Mir ist bewusst geworden, dass ich wie ein alter 20-Dollar-Schein bin, zerknittert, verschlissen, schmutzig, misshandelt und verkratzt. Aber ich bin immer noch ein 20-Dollar-Schein. Ich bin etwas wert. Obwohl ich nicht nach viel aussehe und obwohl ich abgenutzt und gebraucht bin, bin ich doch die vollen 20 Dollar wert. Lassen Sie uns in Anbetracht dessen mit dem Herzen und den Händen voller Mitgefühl auf andere zugehen. Denn jeder wandelt auf seinem eigenen schwierigen Pfad. Als Jünger Jesu Christi sind wir aufgerufen, andere zu unterstützen und zu heilen und nicht sie zu verurteilen. Es ist uns geboten, mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen. Es ist eines Christen unwürdig, zu meinen, dass jemand, der leidet, es auch verdiene. Der Ostersonntag eignet sich gut dafür, sich zu vergegenwärtigen, dass unser Erretter bereitwillig all unsere Schmerzen, Krankheiten und Leiden auf sich genommen hat, sogar von denen, die ihr Leid anscheinend verdienen. In den Sprichwörtern lesen wir: Der Freund erweist zu jeder Zeit Liebe, als Bruder für die Not ist er geboren. Seien wir jederzeit liebevoll. Seien wir besonders in schwierigen Zeiten für unsere Brüder und Schwestern da. In einer alten jüdischen Legende wird von den Brüdern Abraham und Zimri berichtet, die einen Acker besaßen und ihn gemeinsam bestellten. Sie einigten sich darauf, die Arbeit und die Ernte gleichermaßen aufzuteilen. Eines Nachts nach der Ernte konnte Zimri nicht schlafen, denn es schien ihm nicht recht, dass Abram, der seine Frau und 7 Söhne versorgen musste, nur die halbe Ernte bekam und er, der nur sich selbst versorgte, so viel bekam. Also zog Zimri sich an, schlich zum Acker, nahm ein Drittel seiner Ernte und legte sie zur Ernte seines Bruders. Dann ging er wieder schlafen, zufrieden damit, dass er das Richtige getan hatte. Währenddessen machte auch Abraham kein Auge zu. Er dachte an seinen armen Bruder Zimri, der ganz allein war und keine Söhne hatte, die ihm bei der Arbeit halfen. Es schien nicht recht, dass Zimri, der immer so schwer arbeitete, nur die Hälfte der Ernte bekam. Damit konnte Gott nicht einverstanden sein. Also schlich Abraham leise zum Acker, nahm ein Drittel seiner Ernte und legte sie zur Ernte seines geliebten Bruders. Als die Brüder am nächsten Morgen zum Acker kamen, wunderten sich beide, dass beide Ernteanteile noch immer gleich groß waren. In der folgenden Nacht verließen beide Brüder ihr Haus, um zu wiederholen, was sie in der Nacht zuvor getan hatten. Diesmal erwischten sie jedoch einander und fielen einander in die Arme und weinten. Keiner konnte etwas sagen, denn ihr Herz war erfüllt von Liebe und Dankbarkeit. Das ist Mitgefühl, dass wir andere lieben wie uns selbst, ihnen Glück schenken und ihnen das tun, was auch wir von ihnen erhoffen. Wahre Liebe erfordert Taten. Wir können den ganzen Tag von Liebe sprechen, sie in Texten und Gedichten verkünden, sie durch Lieder preisen und mit Ansprachen zur Liebe aufrufen, aber bis wir Liebe durch Taten gezeigt haben, sind unsere Worte nichts als dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Christus hat nicht bloß von Liebe geredet. Er hat sie jeden Tag seines Lebens gezeigt. Er hat sich aus der Menschenmenge nie zurückgezogen. Wenn er unter vielen Menschen war, hat er dem Einzelnen seine Hand entgegengestreckt. Er hat die gerettet, die verloren gegangen waren. Er hat nicht nur Unterricht darüber gehalten, wie man liebevoll auf andere zugeht und die eigentliche Arbeit dann anderen überlassen. Er hat uns nicht nur gelehrt, sondern gezeigt, wie man den Schwachen beisteht, die herabgesunkenen Hände emporhebt und die müden Knie stärkt. Christus weiß, wie man anderen auf vollkommene Weise dient. Wenn der Erretter seine Hände ausstreckt, werden diejenigen, die er berührt, erbaut, aufgerichtet und als Folge zu einem größeren, stärkeren und besseren Menschen. Wenn wir seine Hände sind, müssen wir dann nicht ebenso handeln? Der Erlöser hat offenbart, wie die richtigen Prioritäten für uns selbst, unsere Familie, unsere Gemeinde und unser Umfeld lauten, als er von der Liebe als dem großen Gebot sprach, an dem das ganze Gesetz samt den Propheten hängt. Wir können unsere Zeit damit zubringen, über die feinsten Einzelheiten im Leben, das Gesetz und lange Aufgabenlisten nachzudenken, aber wenn wir die großen Gebote missachten, verfehlen wir das Ziel und sind wasserlose Wolken, von den Winden dahingetrieben. Bäume, die keine Frucht tragen. Ohne die Liebe zu Gott Vater und unserem Nächsten sind wir lediglich die Hülle seiner Kirche, ohne Inhalt. Was sind unsere Lehren ohne Liebe wert? Was taugen Missions-, Tempel- und Wohlfahrtsarbeit ohne Liebe? Unser Vater im Himmel hat aus Liebe unseren Geist erschaffen. Aus Liebe hat unser Erretter im Garten Gethsemane sich selbst als Lösegeld für unsere Sünden hingegeben. Durch Liebe ist der Erlösungsplan zustande gekommen. Sie ist die Quelle des Glücks, die nie versiegende Quelle der Heilung und die kostbare Quelle der Hoffnung. Wenn wir anderen mit Herz und Hand christliche Liebe entgegenbringen, geschieht etwas Wundervolles mit uns. Unser eigener Geist wird geheilt, geläutert und gestärkt. Wir spüren mehr Frieden und werden glücklicher und empfänglicher für die Einflüsterungen des Heiligen Geistes. Von ganzem Herzen und ganzer Seele bin ich dankbar, wie sehr der Vater im Himmel uns liebt, dass er uns seinen Sohn gegeben hat und für das Leben und Beispiel des Herrn Jesus Christus und für sein sündenfreies und selbstloses Opfer. Ich freue mich, dass Christus nicht tot ist, sondern aus dem Grab auferstanden ist. Er lebt und hat seine Vollmacht und sein Evangelium auf die Erde zurückgebracht und wiederhergestellt. Er hat uns ein vollkommenes Beispiel gegeben, was für Männer und Frauen wir sein sollen. Mögen wir an diesem Ostersonntag und jedem weiteren Tag, wenn wir ehrfürchtig darüber nachsinnen, wie der Erretter uns annimmt, tröstet und heilt, uns verpflichten, seine Hände zu werden und zu sein, damit andere durch uns seine liebevolle Umarmung spüren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
It is Easter morning.
Heute ist Ostermorgen, der heilige Tag, der in der ganzen Christenheit dafür vorgesehen ist, des Sieges Jesu Christi über den Tod zu gedenken. Jesu Auferstehung zerbrach die bis dahin unnachgiebigen Ketten des Todes. Er machte den Weg frei, auf dem jedes auf Erden geborene Kind des himmlischen Vaters die Möglichkeit erhält, sich vom Tod zu erheben und wieder zu leben. Wie glücklich muss unser Vater im Himmel an jenem heiligen Tag gewesen sein, als ein absolut gehorsamer, würdiger Sohn die Ketten des Todes zerbrach. Welch ewigen Zweck hätte unser Vaters Plan des Glücklichseins gehabt, wenn er nicht durch das große und ewige Sühnopfer seines gehorsamen Sohnes zum Leben erweckt worden wäre? Welchen ewigen Zweck hätte die Erschaffung der Erde erfüllt, wo mit einem Geistkörper angetane Intelligenzen einen physischen Körper erhalten sollten, wenn das Dasein mit dem Tod enden und niemand auferstehen würde? Was für ein herrlicher Augenblick war jener Morgen für alle, die seine Bedeutung verstanden. Ostern ist die heilige Zeit, in der sich das Herz jedes gläubigen Christen demütig und dankbar unserem geliebten Erretter zuwendet. Es ist eine Zeit, die all denen Frieden und Freude bringt, die ihn lieben und dies zeigen, indem sie seine Gebote halten. Ostern bringt Gedanken über Jesus, sein Leben, sein Sühnopfer, seine Auferstehung, seine Liebe. Er ist mit Heilung in seinen Flügeln von den Toten auferstanden. Oh, wie sehr benötigen wir alle die Heilung, die der Erlöser uns bietet. Meine Botschaft, eine Botschaft der Hoffnung, beruht auf Grundsätzen, die in den Lehren des größten aller Lehrer, nämlich Jesus Christus, Ausdruck finden. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, können wir die Heilung, die sein Sühnopfer ermöglicht, in vollerem Ausmaß verstehen, weil wir die Fülle seiner Lehre haben. Wir erkennen, dass sich das, was er unter ungeheurem Leid und großen Opfern bereitwillig getan hat, nicht nur in diesem Leben auf uns auswirkt, sondern in alle Ewigkeit. Wenn Sie sich dieses Ostern an die Auferstehung erinnern und an den Preis, der gezahlt, und an die Gabe, die durch das Sühnopfer geschenkt wurde, dann denken Sie darüber nach, was in den Heiligen Schriften über diese heiligen Ereignisse ausgesagt wird. Ihr persönliches Zeugnis davon, dass sie wirklich stattgefunden haben, wird stärker werden. Sie müssen mehr sein als Grundsätze, die Sie sich einprägen. Sie müssen als mächtiges Bollwerk gegen die steigende Flut der Gräuel, die unsere Welt infizieren, mit jeder Faser Ihres Wesens verworben sein. Der Prophet Lehi hat eine tiefgreifende Wahrheit verkündet, als er sagte, darum kommt die Erlösung im heiligen Messias und durch ihn, denn er ist voller Gnade und Wahrheit. Siehe, er bringt sich selbst als Opfer für Sünde dar, um den Zwecken des Gesetzes Genüge zu leisten für alle, die ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist haben. Und für niemanden sonst kann den Zwecken des Gesetzes Genüge geleistet werden. In dieser Schriftstelle wird deutlich, dass für die Stolzen und Hochmütigen es so ist, als habe es nie ein Sühnopfer gegeben. Jesus Christus lebt, er ist unser Erretter, unser Erlöser, er ist ein herrliches, auferstandenes Wesen. Er ist imstande, Liebe zu vermitteln, die so stark, so überwältigend ist, dass die menschliche Zunge nicht fähig ist, ihr angemessen Ausdruck zu verleihen. Er gab sein Leben, um die Bande des Todes zu zerreißen. Sein Sühnopfer setzte den Plan des Glücklichseins, den sein Vater im Himmel aufgestellt hat, vollständig in Kraft. Jesus sorgt, je nachdem, wie gehorsam wir seinem Evangelium sind, für den Ausgleich zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Er ist das Licht der ganzen Menschheit. Er ist die Quelle aller Wahrheit. Er erfüllt all seine Verheißungen. Alle, die seinen Geboten gehorchen, werden die herrlichsten Segnungen erlangen, die man sich nur vorstellen kann. Ohne das Sühnopfer hätte der Plan des Glücklichseins unseres himmlischen Vaters nicht vollständig in Kraft treten können. Das Sühnopfer gewährt allen die Möglichkeit, die Folgen der Fehler, die im Leben gemacht wurden, zu überwinden. Wenn wir einem Gesetz gehorchen, erhalten wir eine Segnung. Wenn wir ein Gesetz brechen, ist von früherem Gehorsam nichts übrig, um die Forderung der Gerechtigkeit für dieses gebrochene Gesetz zu erfüllen. Das Sühnopfer des Erretters ermöglicht uns, von jedem Ungehorsam umzukehren und damit die Strafen abzuwenden, die die Gerechtigkeit fordern würde. Meine Ehrfurcht und Dankbarkeit für das Sühnopfer des heiligen Israels, des Fürsten, des Friedens und unseres Heilands, nehmen in dem Maße beständig zu, wie ich mich bemühe, mehr davon zu verstehen. Mir ist bewusst, dass der menschliche Verstand die volle Bedeutung all dessen nicht erfassen und keine menschliche Zunge die passenden Worte dafür finden kann, was Jesus Christus durch sein Sühnopfer für die Kinder des himmlischen Vaters getan hat. Und doch ist es unerlässlich, dass jeder von uns so viel darüber erfährt, wie er kann. Das Sühnopfer ist der wesentliche Bestandteil im Plan des Glücklichseins, den der Vater im Himmel aufgestellt hat, ohne den dieser Plan nicht hätte in Kraft gesetzt werden können. Ihr Verständnis vom Sühnopfer und die Erkenntnis, die Sie daraus für Ihr Leben ziehen, wird Ihnen helfen, alles Wissen, alle Erfahrungen und Fertigkeiten, die Sie sich im irdischen Leben aneignen, nutzbringender einzusetzen. Ich glaube, dass es aufschlussreich ist, wenn man versucht, sich vorzustellen, was das Sühnopfer sowohl dem Vater als auch dem bereitwilligen Sohn abverlangte. Drei der Herausforderungen, denen der Erretter gegenüberstand, waren: erstens ein außerordentliches Verantwortungsbewusstsein, da ihm bewusst war, dass keines der Kinder seines Vaters zu diesem zurückkehren konnte, wenn das Sühnopfer nicht vollkommen ausgeführt wurde. Sie wären für immer aus seiner Gegenwart verbannt, da es keine Möglichkeit gäbe, von gebrochenen Gesetzen umzukehren und nichts Unreines in der Gegenwart Gottes wohnen kann. Der Plan seines Vaters wäre gescheitert. Und jedes Geistkind wäre auf ewig der Beherrschung und Peinigung durch den Satan unterworfen. Zweitens musste er persönlich in seinem vollkommen reinen Sinn und Herzen die Folgen all dessen spüren, dem die Menschheit je ausgesetzt sein würde, sogar die Folgen der verkommensten und verabscheuungswürdigsten Sünden. Drittens musste er die bösartigen Angriffe der Horden des Satans ertragen, während er körperlich und seelisch an die Grenze getrieben wurde. Dann, aus Gründen, die uns nicht gänzlich bekannt sind, an der Grenze seiner Belastbarkeit, als der Erretter Beistand am dringendsten nötig hatte, ließ der Vater zu, dass er die schwere Verantwortung aus eigener Kraft und Kapazität schulterte. Ich versuche mir vorzustellen, was für ein äußerst schmerzlicher Augenblick es für den Vater im Himmel gewesen sein muss, als der Erretter vom Kreuz her schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube nicht, dass der himmlische Vater seinen Sohn am Kreuz im Stich gelassen hat. Ich glaube, der Schrei rührte daher, dass der Sohn fühlte, wie der stützende Beistand des Vaters, den er immer genossen hatte, von ihm genommen wurde. Sein Vater erkannte, dass der Erretter das Sühnopfer vollkommen und gänzlich allein und ohne Hilfe von außen vollbringen musste. Der Vater ließ seinen Sohn nicht im Stich. Er ermöglichte es seinem vollkommenen Sohn, die ewigen Früchte des Sühnopfers zu erringen. Niemand von uns kann hier auf Erden jemals all die heilsamen Folgen des Sühnopfers ausreichend würdigen. Für jeden von uns ist es zwingend erforderlich, unser Verständnis von der Bedeutung des Sühnopfers Jesu Christi zu vertiefen, damit es zu einer unerschütterlichen Grundlage wird, auf die wir unser Leben bauen können, während es der Welt immer mehr an grundlegenden Maßstäben fehlt und Ehre, Tugendhaftigkeit und Reinheit im Streben nach Befriedigung von Begierden zunehmend verworfen werden, geben uns unser Verständnis vom Sühnopfer Jesu Christi und unser Glaube daran die Kraft und Leistungsfähigkeit, die wir für ein erfolgreiches Leben brauchen. Sie bringen auch Zuversicht in Zeiten der Prüfung und Frieden in Augenblicken des Aufruhrs. Eindringlich fordere ich Sie auf, sich einen persönlichen Studienplan zu erstellen, damit Sie besser verstehen und zu schätzen wissen, welche unvergleichliche, ewige und unbegrenzte Folgen es hat, dass Jesus Christus seine göttliche Berufung als unser Erretter und Erlöser so vollkommen erfüllt hat. Wenn Sie in sich gehen und über die Heiligen Schriften nachdenken und darin forschen, und wenn Sie innig beten, wird Ihr Verständnis von seinem unschätzbaren Sühnopfer und Ihre Wertschätzung dafür gefestigt. Eine weitere sehr gute Möglichkeit, mehr über Jesus Christus zu erfahren, besteht darin, dass man beständig in den Tempel geht. Möge ein jeder von uns sich erneut entschließen, wahre Grundsätze im heiligen Umfeld, das die Familie bietet, zu vermitteln. Wenn wir das tun, schaffen wir den uns anvertrauten Geistern die besten Chancen, glücklich zu werden. Machen Sie sich die Kirche in der rechten Weise zunutze, um die Familie zu stärken. Seien Sie sich aber bewusst, dass wir als Eltern die grundlegende Verantwortung und den Vorzug haben, uns vom Herrn bei der Erziehung seiner Geistkinder, die uns anvertraut wurden, führen zu lassen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir in der Familie die Wahrheit lehren. Die Kirche ist zwar wichtig, das notwendige Verständnis wird den Kindern aber in der Familie von ihren Eltern vermittelt, die ihnen auch die Richtung vorgeben. Zu Recht sagt man, dass Vater oder Mutter zu sein die wichtigsten Berufungen in Zeit und Ewigkeit sind. Mit der Zeit werden wir aus allen anderen uns übertragenen Berufungen entlassen, doch nicht als Vater oder Mutter. Wenn Sie nachsinnen, nicht nur lesen, sondern wirklich nachsinnen und Schriftstellen auf sich wirken lassen, wird die Macht des Heiligen Geistes Ihnen Wahrheiten in Herz und Sinn pflanzen, die in dieser unsicheren Zeit, in der wir leben, eine sichere Grundlage bilden. Bereiten Sie als Eltern Ihre Kinder auf die Herausforderungen vor, denen sie begegnen werden. Lehren Sie sie Wahrheit. Sporen Sie sie an, danach zu leben, und es wird Ihnen gut gehen, ganz gleich, wie schwer die Welt erschüttert wird. Nehmen Sie sich zu diesem Osterfest vor, den Herrn Jesus Christus zum lebendigen Mittelpunkt Ihrer Familie zu machen. Achten Sie darauf, dass Sie sich bei jeder Entscheidung, die Sie treffen, sei sie nun geistiger oder materieller Natur, von dem Gedanken leiten lassen, was soll ich nach dem Willen des Herrn Jesus Christus tun? Wenn der Erretter der Mittelpunkt Ihrer Familie ist, wird sie von Frieden und Gelassenheit erfüllt sein. Dann stellt sich ein Geist stiller Gewissheit ein, der das Zuhause durchdringt und von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen verspürt wird. Die beste Möglichkeit, eine bleibende Veränderung zum Guten vorzunehmen, ist, sich Jesus Christus zum Vorbild zu nehmen und seine Lehren zur Richtschnur im Leben zu machen. Sollten Sie seinen Geboten ungehorsam gewesen sein und sich unwürdig fühlen, machen Sie sich klar, dass der Herr Jesus Christus sein Leben ja gerade deswegen niedergelegt hat. Durch sein Sühnopfer hat er für immer die Möglichkeit geschaffen, solche Fehler zu überwinden, von falschen Entscheidungen umzukehren und die negativen Auswirkungen eines Lebens, das sein Lehren zuwiderläuft, zu besiegen. Der Erretter liebt einen jeden von uns und wird es möglich machen, dass jedes unserer Bedürfnisse erfüllt wird, wenn wir uns durch Gehorsam für alle Segnungen bereit machen, die er uns hier auf Erden wünscht. Ich liebe und verehre ihn. Als sein bevollmächtigter Diener gebe ich feierlich mit der ganzen Kraft meines Wesens Zeugnis, dass er lebt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor vielen Jahren wurde ich Zeuge großen Kummers. Es war eine Tragödie. Ein junges Paar stand kurz vor der Entbindung seines ersten Kindes. Sie waren wegen dieses Großereignisses voller Erwartung und Aufregung. Während der Entbindung kam es jedoch zu Komplikationen und das Kind verstarb. Ihr Leid wandelte sich in Trauer, die Trauer wandelte sich in Zorn. Der Zorn in Schuldzuweisung und die Schuldzuweisung in Rachegefühle gegen den Arzt, den sie allein dafür verantwortlich machten. Die Eltern und weitere Familienangehörige wurden mit hineingezogen. Gemeinsam machte man sich daran, den Ruf und die Karriere des Arztes zu ruinieren. Wochen und Monate voller Bitterkeit zehrten die Familie auf, und schließlich erreichte diese Bitterkeit auch den Herrn. Wie konnte er zulassen, dass ihnen so Schreckliches widerfuhr? Sie wiesen die wiederholten Versuche der kirchlichen Führer und der Mitglieder, sie geistig und seelisch aufzubauen, zurück und blieben mit der Zeit der Kirche fern. 4 Generationen dieser Familie sind mittlerweile davon betroffen. Wo einst Glaube und Hingabe an den Herrn und seine Kirche herrschten, hat sich nun schon seit Jahrzehnten niemand aus der Familie mehr mit Geistigem befasst. In den schwierigsten Lebensumständen gibt es oft nur eine einzige Quelle des Friedens. Der Fürst des Friedens, Jesus Christus, lädt uns gnädig ein, Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Er verheißt uns außerdem, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Meine Großeltern, väterlicherseits, hatten zwei Kinder, einen Sohn, meinen Vater und eine Tochter. Nachdem mein Vater auf Hawaii eine Mission und seinen Militärdienst absolviert hatte, kehrte er 1946 dorthin zurück, um sich beruflich niederzulassen und eine Familie zu gründen. Seine Eltern und seine Schwester lebten in Salt Lake City. Sie heiratete 1946 und erwartete 4 Jahre später ein Kind. Es ist etwas ganz Besonderes für Eltern, wenn ihre Tochter, in diesem Fall die einzige Tochter, zum ersten Mal ein Kind zur Welt bringt. Niemand wusste, dass sie Zwillinge erwartete. Unglücklicherweise starben die Tochter und die Zwillinge bei der Geburt. Meine Großeltern waren untröstlich. Ihre Trauer führte sie jedoch dazu, sich sofort dem Herrn und seinem Sühnopfer zuzuwenden. Ohne sich damit aufzuhalten, warum so etwas geschehen konnte und wer daran schuld sein könnte, suchten sie den Frieden, der alles Verstehen übersteigt, und überlegten sich ganz darauf, rechtschaffen zu leben. Meine Großeltern waren nie reich, sie gehörten nie zu den höheren Kreisen, sie hatten keine hohen Ämter in der Kirche inne, sie waren einfache, ergebene Heilige der letzten Tage. Als sie sich 1956 zur Ruhe setzten, zogen sie nach Hawaii, um bei ihren einzigen Nachkommen zu leben. Die folgenden Jahrzehnte verbrachten sie in Liebe zu ihrer Familie, im Dienst in der Kirche. Besonders genossen sie es, zusammen zu sein. Sie waren nie gern voneinander getrennt und sprachen sogar davon, dass derjenige, der zuerst stürbe, einen Weg finden werde, wie sie bald wieder vereint sein könnten. Kurz vor ihrem 90. Geburtstag und nach 65 Ehejahren starben beide innerhalb weniger Stunden eines natürlichen Todes. Als ihr Bischof leitete ich die gemeinschaftliche Beisetzung beider. Der Glaube von Großvater Art und Großmutter Lou hat nun schon 4 nachfolgende Generationen beeinflusst, insbesondere dann, wenn es Schwierigkeiten gab. Unmittelbar und grundlegend beeinflusste er ihren Sohn, meinen Vater und meine Mutter, als deren Tochter, ihr jüngstes Kind, infolge von Komplikationen bei der Geburt starb. Mit 34 Jahren starb sie 10 Tage nach der Geburt und hinterließ 4 Kinder im Alter zwischen 10 Tagen und 8 Jahren. Angesichts des Beispiels, das ihnen die vorangegangene Generation gegeben hatte, wandten sich meine Eltern ohne zu zögern um den Trost an den Herrn. Überall auf der Welt und auch unter den Mitgliedern der Kirche gibt es sowohl große Freude als auch großes Leid. Beides gehört zum Plan. Ohne das eine können wir das andere nicht erfahren. Menschen sind, damit sie Freude haben können, und es muss notwendigerweise so sein, dass es in allen Dingen einen Gegensatz gibt, sind keine widersprüchlichen, sondern einander ergänzende Aussagen. Alma der Jüngere beschreibt, was er empfand, als er sich dem Herrn zuwandte. Meine Seele war von Freude erfüllt, die ebenso übergroß war wie meine Qual. Manche lassen sich von größeren Schwierigkeiten niederringen, andere lassen es zu, dass Kleinigkeiten sich auswachsen. Simons Ryder war einer der führenden Anhänger von Alexander Campbell, als er von der Kirche hörte und sich mit Joseph Smith traf. Von diesem Erlebnis bewegt schloss er sich im Juni 1831 der Kirche an. Gleich anschließend wurde er zum Ältesten ordiniert und auf Mission berufen. In seinem Berufungsschreiben von der ersten Präsidentschaft und auf seiner amtlichen Zulassung als Prediger war jedoch sein Name falsch geschrieben. Ein Buchstabe war verkehrt. Ryder war mit I statt mit Y geschrieben. Das veranlasste ihn, seine Berufung in Frage zu stellen und ebenso diejenigen, die sie ausgesprochen hatten. Er beschloss, nicht auf Mission zu gehen und fiel von der Kirche ab, was bald zum Hass auf Joseph Smith und die Kirche und zu erbitterter Feindschaft führte. Im März 1832, als Joseph Smith und Sidney Rigdon nachts von einer wütenden Meute aus dem Haus von John Johnson gezerrt und geteert und gefedert wurden, war der Ruf zu vernehmen: Simons, Simons, Wo ist der Teereimer? In weniger als 10 Monaten wurde Simons Rider von einem eifrigen Bekehrten zu einem Anführer des Pöbels. Sein geistiger Niedergang begann damit, dass er den falschen Schreibweise seines Namens an einem Buchstaben Anstoß nahm. Wie schwerwiegend eine Frage auch sein mag, wie wir damit umgehen, kann über den weiteren Verlauf unseres Lebens bestimmen. Der Prophet Joseph Smith hat uns vorgemacht, wie man mit den Schicksalsschlägen und Widerständen umgehen sollte. In der unmenschlichen Umgebung des Gefängnisses zu Liberty wurde ihm eine göttliche Weisung zuteil, in der zum Teil Josephs Leben bis zu diesem Zeitpunkt geschildert wurde, die zum Teil aber auch eine Warnung war. Wenn Narren dich verspotten, wenn von dir gefordert wird, Drangsal durchzumachen, wenn du unter falschen Brüdern in Gefahr bist, wenn du mit falschen Beschuldigungen aller Art beschuldigt wirst, wenn deine Feinde über dich herfallen, wenn du in die Grube geworfen oder Mördern in die Hände fallen solltest und alle Elemente sich verbünden, um den Weg zu versperren und vor allem, wenn die Hölle selbst ihren Rachen weit aufreißt nach dir, dann wisse, mein Sohn, dass dies alles dir zum Guten dienen wird. Darauf folgte die tiefgründige Aussage, des Menschensohn ist unter das alles hinabgefahren, bist du größer als er? Dem schlossen sich klare Anweisungen und große Verheißungen an. Darum, halte an deinem Weg fest. Und das Priestertum wird bei dir verbleiben, denn ihre Grenzen sind festgesetzt. Darum fürchte nicht, was Menschen tun können, denn Gott wird mit dir sein für immer und immer. Während der folgenden Jahre hielt Joseph Smith ein Leben voller Widerstände rechtschaffen durch. Voller Glauben schilderte er seine Sichtweise. Und was nun die Gefahren betrifft, die durchzumachen und ich berufen bin, so scheinen sie mir nur gering. Ich bin gewohnt, im tiefen Wasser zu schwimmen, dass ich mich der Drangsal rühme, denn Gott hat mich aus allem befreit und wird mich auch hinfort befreien. Josephs Zuversicht, anhaltende Widerstände überwinden zu können, beruhte auf seiner Fähigkeit, sich immer wieder dem Herrn zuzuwenden. Wenn Sie glauben, Ihnen sei ein Unrecht widerfahren, sei es durch einen Menschen, ein Angehöriger, ein Freund, ein Mitglied oder ein Führer der Kirche, ein Arbeitskollege oder durch die Umstände, Tod eines geliebten Menschen, gesundheitliche Beschwerden, finanzielle Einbußen, Missbrauch, Abhängigkeit, müssen Sie den Stier mit aller Kraft bei den Hörnern packen. Darum halte an deinem Weg fest. Aufgeben ist keine Alternative. Wenden Sie sich unverzüglich dem Herrn zu. Üben Sie Ihren ganzen Glauben an ihn aus. Lassen Sie ihn einen Teil Ihrer Last tragen. Lassen Sie zu, dass durch seine Gnade Ihre Last leicht wird. Uns wird verheißen, dass wir keinerlei Bedrängnisse leiden werden, die nicht in der Freude über Christus verschlungen worden wären. Lassen Sie nie zu, dass irdische Umstände Sie geistig lähmen. Das Sühnopfer, seine beispielhafteste Tat, verlangte Jesus ab, unter alles hinabzufahren und die Schmerzen aller Menschen zu erleiden. Demnach wird mit dem Sühnopfer ein umfassenderes Ziel verfolgt, als lediglich einen Weg zu bereiten, um Sünde zu überwinden. Durch die Vollendung dieser größten Tat auf Erden erlangt der Erretter die Macht, die folgende Verheißung zu erfüllen. Aber wenn ihr euch mit voller Herzensabsicht zum Herrn wendet und euer Vertrauen in ihn setzt und ihm mit allem Eifer eures Sinnes dient, wenn ihr dies tut, wird er euch aus der Knechtschaft befreien. Wenden wir uns unseren Gedenken an diesem Ostermorgen dem Herrn zu, unserem strahlenden Morgenstern. Ich bezeuge, er wird für immer unseren Weg, unsere Wahrheit und unser Leben erleuchten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation.
Der Chor und die Anwesenden singen jetzt gemeinsam Frohlockt, der Herr regiert, Nummer 37 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Schwester Cheryl C. Land zu hören. Sie wurde gestern als Präsidentin der Primarvereinigung entlassen. Nach ihren Worten spricht Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der 12 Apostel zu uns. Der Chor singt dann, wenn Jesus Christus wiederkehrt. Dies ist die 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Vor einigen Jahren unterwies ich eine Gruppe von Kindergartenlehrerinnen, wie man sehr kleinen Kindern eine kurze Evangeliumsbotschaft nahebringen kann. Eine der Lehrerinnen hatte ihren kleinen Sohn auf dem Schoß. Ich hielt ein Bild vom Erretter in der Hand und demonstrierte, wie man zu Kindern spricht, indem ich über Jesus zu erzählen begann. Da rutschte der kleine Knirps vom Schoß seiner Mutter, wackelte zu mir herüber, betrachtete aufmerksam das Bild und berührte das Gesicht. An dieser Stelle der Lektion stellte ich die Frage, wer ist denn das? Lächelnd antwortete das Kind, Jesus. Dieses Kind war so klein, dass es noch nicht mal seinen eigenen Namen aussprechen konnte, doch es erkannte das Bild und wusste den Namen des Heilands. Als ich diese bewegende Reaktion beobachtete, dachte ich daran, wie der Erretter sagte, trachtet immer nach dem Angesicht des Herrn, damit ihr euch mit Ausdauer eure Seele zu eigen macht, dann werdet ihr ewiges Leben haben. Was bedeutet es, nach dem Angesicht des Erretters zu trachten? Sicherlich bedeutet es mehr, als ein Bild von ihm zu erkennen. Diese Einladung Christi, nach ihm zu trachten, ist eine Aufforderung zu erkennen, wer er ist, was er für uns getan hat und wozu er uns auffordert. Dass wir zu Christus kommen und schließlich sein Angesicht sehen, geschieht nur dann, wenn wir uns ihm durch unseren Glauben und unsere Taten nahen. Es geschieht, wenn wir uns lebenslang darum bemühen. Wie also trachten wir in diesem Leben nach ihm, damit wir im künftigen Leben sein Angesicht sehen können? Im dritten Buch Nephi wird von einem Volk berichtet, das bereits in diesem Leben das Angesicht des Erretters sah. Und obwohl wir ihn jetzt nicht sehen mögen, können wir vielleicht aus der Erfahrung dieser Menschen lernen. Der Herr erschien ihnen nach seinem Tod. Er belehrte sie und segnete sie. Und dann begab es sich. Er gebot, ihre kleinen Kinder zu bringen. Es ist unsere heilige Verantwortung als Eltern und Führer dieser heranwachsenden Generation von Kindern, sie zum Erretter zu bringen, damit sie sein Gesicht und das Gesicht des Vaters im Himmel sehen können. Und wenn wir dies tun, bringen wir auch uns selbst zu ihm. Noch einmal die Frage, wie erreichen wir das, insbesondere in einer Welt, die voller Ablenkungen ist? Die Eltern aus dem dritten Buch Nephi liebten den Herrn. Sie waren Gläubige. Sie glaubten an die Wunder, die Jesus vollbrachte. Sie liebten auch ihre Kinder. Sie holten sie, damit sie die Worte des Herrn hören konnten und gehorchten seinem Gebot, die Kinder zu ihm zu bringen. Nachdem die Kinder gebracht worden waren, bat Christus die Eltern, niederzuknien. Dann tat er für sie das, was er für uns alle getan hat. Er betete für sie zum Vater. Und was er sagte, wurde als so groß und wunderbar beschrieben, dass Worte es nicht wiedergeben konnten. Weil diese Eltern zum Erlöser kamen und sein Sühnopfer annahmen, wurden sie so gestärkt, dass sie alles Erforderliche tun konnten, um ihre Kinder zu bringen. Etwas, wozu Christus diese Eltern noch aufforderte, steht im 3. Nephi 22, Vers 13. Alle deine Kinder werden vom Herrn belehrt werden, und groß wird der Friede deiner Kinder sein. Und daher belehrten diese nephitischen Eltern im Anschluss an ihre eigenen Erlebnisse mit dem Erretter ihre Kinder über ihn. Sie lehrten sie, den Herrn zu lieben. Sie lehrten sie das Evangelium. Sie lehrten sie, wie man danach lebt. Sie belehrten sie so gut, dass im Land 200 Jahre lang Rechtschaffenheit und Friede herrschten. Nun möchte ich Sie bitten, sich einmal nach Ihren Lieben umzusehen. Darauf kommt es am allermeisten an, auf unsere Familie. Ich bin sicher, Sie wünschen sich mehr als alles andere, dass diese Menschen für immer zu Ihnen gehören. Der Bericht im dritten Buch Nephi kann uns helfen, unsere Kinder zum Herrn zu bringen, weil darin ein Muster vorgegeben wird, nach dem wir uns richten können. Erstens müssen wir den Herrn von ganzem Herzen lieben und wir müssen unsere Kinder lieben. Zweitens müssen wir ein würdiges Beispiel für sie werden, indem wir beständig den Herrn suchen und uns bemühen, nach dem Evangelium zu leben. Drittens müssen wir unsere Kinder im Evangelium unterweisen und darüber, wie man gemäß den Lehren lebt. Wenn wir unsere Kinder diesem Muster entsprechend zum Heiland bringen, geschieht das nach und nach. Wenden wir uns dem Muster noch einmal zu. Erstens müssen wir lernen, wie wir den Herrn und unsere Familie lieben können. Das erfordert Zeit, Erfahrung, Glauben und selbstloses Dienen. Wenn wir dann mit der Liebe des Herrn erfüllt sind, können wir Liebe erweisen. Er mag über unsere Taten weinen, aber er hat uns doch lieb und ist immer da, um uns zu helfen. So müssen wir lernen, unsere Kinder zu lieben. Zweitens müssen wir ein würdiges Beispiel werden, und das geschieht auch nach und nach. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder zu Christus kommen, um sein Angesicht zu sehen, ist es wichtig, dass auch wir danach trachten, es zu sehen. Wir müssen den Weg kennen, damit wir ihn ihnen zeigen können. Wir müssen unser eigenes Leben in Ordnung bringen, damit die Kinder auf uns blicken und uns folgen können. Wir können überlegen, was sehen meine Kinder, wenn sie mein Gesicht betrachten? Sehen sie das Abbild des Erretters in meinem Gesichtsausdruck, weil ich entsprechend lebe? Denken Sie aber daran, keiner von uns wird unseren Kindern ein vollkommenes Beispiel sein, aber wir alle können würdige Eltern und Führer werden. Wenn wir uns anstrengen, würdig zu werden, sind wir schon dadurch ein Beispiel. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl zu versagen, aber wir können uns weiterhin bemühen. Mit dem Herrn und durch ihn können wir gestärkt werden, der zu sein, der wir sein müssen. Wir können das tun, was wir tun müssen. Und drittens gilt es, unsere Kinder nach und nach zum Erretter zu bringen, indem wir ihnen die Wahrheiten des Evangeliums aus den Heiligen Schriften und von den Propheten vermitteln und ihnen dazu verhelfen, den Geist zu spüren und zu erkennen. Sogar ganz kleine Kinder können das, was ewige Natur ist, verstehen und annehmen. Sie lieben die Heiligen Schriften und sie lieben den Propheten. Sie möchten intuitiv gut sein. Es ist unsere Aufgabe, ihnen zu helfen, diese Verbindung zum Himmel offen zu halten. Es ist unsere Aufgabe, sie vor Einflüssen zu schützen, die vom Geist ablenken. Wir können in den Heiligen Schriften Hilfe und Weisungen erlangen. Dann können wir unseren Kindern beibringen, selbst Antworten darin zu finden. Wir können sie richtige Grundsätze lehren und ihnen helfen, diese anzuwenden. Wir können sie zum Geist hinführen, damit sie selbst ein Zeugnis von den Wahrheiten erlangen können, die sie lernen. Wir können ihnen helfen, die Freude zu entdecken, die das Leben nach dem Evangelium mit sich bringt. Das wird zu einer festen Grundlage des Glaubens und des Gehorsams in ihrem Leben, die ihnen Kraft geben wird. All das entwickelt sich aber nicht mühelos. In dem Bericht über die Nephiten heißt es, dass diese Familien 200 Jahre lang Frieden erlebten. Man musste sich aber bestimmt sehr anstrengen. Es erfordert sehr viel harte Arbeit und Geduld und Glauben, aber es gibt nichts, was wichtiger oder lohnenswerter wäre. Der Herr wird uns helfen, denn er liebt diese Kinder sogar noch mehr als wir. Er liebt sie und er wird sie segnen. Sie wissen sicher noch, dass der Erretter die Kinder der Nephiten segnete, jedes einzelne, und für sie betete. Danach redete er zur Menge und sprach zu ihnen: Seht eure Kleinen. Und als sie schauten, um zu sehen, ließen sie die Augen zum Himmel schweifen, und sie sahen die Himmel sich öffnen, und sie sahen Engel aus dem Himmel herabkommen, gleichsam inmitten von Feuer. Und sie kamen herab und umschlossen die Kleinen ringsum, und diese waren ringsum von Feuer umschlossen, und die Engel dienten ihnen. Wie können unsere Kinder heutzutage solche Segnungen empfangen? Elder M. Russell Ballard hat gesagt, diejenigen, denen diese kostbaren Kinder anvertraut worden sind, haben eine heilige, edle Treuhandschaft erhalten, denn Gott hat sie auserwählt. Die Kinder der heutigen Zeit mit Liebe, mit dem Feuer des Glaubens und dem Bewusstsein dessen einzuhüllen, was sie wirklich sind. Brüder und Schwestern, wir sind die Engel, die der himmlische Vater heute ausgesandt hat, die Kinder zu segnen. Wir können ihnen helfen, eines Tages das Angesicht des Erretters zu sehen, indem wir sie die Grundsätze des Evangeliums lehren und danach leben, sodass in unserem Zuhause Freude herrscht. Gemeinsam können wir den Herrn kennenlernen. Wir können seine Liebe verspüren und seine Segnungen. Und dank ihm können wir in die Gegenwart des Vaters zurückkehren. Das tun wir, indem wir willens sind, gehorsam zu sein, glaubenstreu und eifrig im Befolgen seiner Lehren. Wahrlich, so spricht der Herr, es wird sich begeben. Jede Seele, die von ihren Sünden lässt und zu mir kommt und meinen Namen anruft und meiner Stimme gehorcht und meine Gebote hält, wird mein Angesicht sehen und wird wissen, dass ich bin. Brüder und Schwestern, ich weiß, dass Gott lebt. Jesus Christus ist sein Sohn, unser Erretter und Erlöser. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen und gebietet uns, unsere Kinder zu bringen, damit wir gemeinsam sein Angesicht sehen und ewig bei ihm und unserem himmlischen Vater leben können. Ich bete darum, dass wir alle daran arbeiten mögen, diese wunderbaren Segen zu erlangen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich spreche Schwester Land und ihren Ratgeberinnen Dank und Anerkennung für die wunderbaren Dienste aus, die sie geleistet haben. Es ist eine große Verantwortung, am Ostersonntag zu Heiligen der letzten Tage auf der ganzen Welt zu sprechen, die unseren Herrn und Heiland Jesus Christus lieben. Heute Morgen feiern wir seinen Sieg über den Tod. Wir halten unser Wissen über das Sühnopfer, das der Erretter so bereitwillig für uns gebracht hat, in Ehren und sind von Herzen dankbar dafür. Seine Bereitschaft, sich dem Willen seines Vaters zu fügen, errang den göttlichen Sieg über den Tod. Dies ist das alles überragende Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Ich freue mich über diese Gelegenheit, darüber zu sprechen, dass wir dem Erretter nachfolgen sollen. Die letzten zwei Tage der irdischen Mission des Erretters, die seiner Kreuzigung vorausgingen, sind von größter Bedeutung und in mancher Hinsicht unbegreiflich. So vieles von dem, was für unsere ewige Bestimmung so wichtig ist, ereignete sich Donnerstag und dann Freitag an dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde. Das letzte Abendmahl, ein Pascha-Mahl, das gebotene Andenken an die Befreiung Israels aus der Knechtschaft, wurde Donnerstagabend eingeleitet. Beim letzten Abendmahl wurden bedeutende heilige Handlungen und Lehren eingeführt. Ich möchte nur drei erwähnen. Erstens führte der Erretter das Abendmahl ein. Er nahm Brot, brach es, sprach ein Gebet und reichte es seinen Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Auf diese Weise führte er das Abendmahl ein. Zweitens legte er besonderen Wert auf die Lehren, in denen Liebe als alles bestimmender Grundsatz hervortritt. Er sagte: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Drittens, durch die Vermittlung Christi oder auf seine Weisung wurde den Aposteln der Heilige Geist als ein weiterer Tröster verheißen. Der Erretter vollbrachte daraufhin das Sühnopfer. Er nahm die Last der Sünden der Menschheit und die Schrecken, die der Satan bringen konnte, auf sich. Dabei ertrug er die verlogenen, ausgeklügelten Gerichtsverhandlungen und die schrecklichen und tragischen Ereignisse, die zu seiner Kreuzigung führten. Dies fand letztendlich seinen Höhepunkt in der siegreichen Auferstehung Christi am Ostersonntag. Christus erfüllte seine heilige Mission als Erlöser und Erretter. Wir werden vom Tod auferstehen, und unser Geist wird mit unserem Körper wieder vereinigt werden. Wenn wir würdig sind, haben wir dank seiner Gnade die herrliche Aussicht, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren. Der Prophet Joseph Smith sagte über die Ereignisse, die zu Ostern stattfanden: Die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel und Propheten über Jesus Christus, dass er gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren ist. Und alles andere, was mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine Beigabe dazu. Auch wenn wir uns über die beispiellose Bedeutung, die Gethsemane und Golgotha haben, freuen, richten wir unseren Blick stets auf den auferstandenen Herrn. Frederick Farrar, der englische Theologe und Gläubige, hat bestätigt, dass die erste Generation Gläubiger in der christlichen Urkirche den Herrn als den auferstandenen, ewigen, verherrlichten Christus feierte und ihn in ihren Gedanken nicht am Kreuz, sondern auf dem Thron sah. Präsident Hinckley sagte, unsere Botschaft an die Welt sei, dass er lebt. Das Symbol, das die Heiligen der letzten Tage für Christus verwenden, besteht darin, wie sie ihren Glauben spürbar in die Tat umsetzen und sein Evangelium leben. Wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, heute ein Christ zu sein, müssen wir berücksichtigen, was uns auf unserem Weg als Jünger abverlangt wird. Ich schlage vor, dass wir darüber nachdenken, was der Erretter an den letzten beiden Tagen seines irdischen Lebens getan hat, und dass wir es ihm gleich tun. Erstens, denken Sie daran, dass der Erretter das Abendmahl eingeführt hat. Der Erlöser wusste, was auf ihn zukam. Seine heilige, sühnende Mission, die im Vorherdasein mit dem Krieg im Himmel begonnen hatte, sollte sich an diesem Abend und am nächsten Tag erfüllen. Obwohl die Verhöre durch seine Widersacher unmittelbar bevorstanden, gibt es nicht den geringsten Hinweis darauf, dass er sich auf eine Verteidigung gegen die falschen Anschuldigungen vorbereitete. Stattdessen machte der Erretter seine Jünger mit der heiligen Handlung des Abendmahls bekannt. Es bewegt mich sehr, wenn ich über dieses feierliche Ereignis nachdenke. Die Abendmahlsversammlung ist die heiligste aller Versammlungen in der Kirche. Nach seiner Auferstehung führte der Erretter das Abendmahl unter den Nephiten ein. Wenn wir seine Jünger und aktive Mitglieder seiner Kirche sein wollen, müssen wir an das Abendmahl denken und es ehren. Es ermöglicht einem jeden von uns, dass wir mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist unsere Bereitschaft bekunden, dem Erretter nachzufolgen, umzukehren und durch das Sühnopfer Christi ein Heiliger zu werden. Wenn wir unser Taufbündnis erneuern, ermöglicht das Abendmahl uns, Gott zu bezeugen, dass wir an seinen Sohn denken und seine Gebote halten werden. Dadurch wachsen unsere Liebe und Dankbarkeit sowohl gegenüber dem Sohn als auch gegenüber dem Vater. Der Erretter legte auch Nachdruck auf Liebe und Einigkeit und erklärte, dass man uns als seine Jünger erkennen würde, wenn wir einander lieben. Angesichts des Sühnopfers, das ihm unmittelbar bevorstand und das von ewiger Bedeutung ist, bedingt ein solches Gebot, dass wir ihm nacheifern. Wir bekunden unsere Liebe zu Gott, wenn wir seine Gebote halten und seinen Kindern dienen. Wir verstehen das Sühnopfer zwar nicht vollständig, doch wir können unser Leben lang versuchen, trotz unseres eigenen Ungemachs, liebevoller und freundlicher zu sein. Die Aufforderung des Erretters an seine Jünger, einander zu lieben, und die bewegende und machtvolle Art, wie er diesen Grundsatz beim letzten Abendmahl erläuterte, ist eines der ergreifendsten und schönsten Ereignisse aus den letzten Tagen seines irdischen Lebens. Er gab nicht einfach Unterricht in ethischem Verhalten. Er war der Sohn Gottes, der seine Apostel und alle Jünger, die nach ihnen kommen sollten, inständig bat, an diese Lehre, die den Mittelpunkt all seiner Lehren bildete, zu denken und sie zu befolgen. Daran, wie wir zueinander stehen und miteinander umgehen, lässt sich erkennen, wie sehr wir bereit sind, Jesus Christus nachzufolgen. Es berührt unser Herz, wenn wir die Botschaften dieser Konferenz hören, und wir beschließen und versprechen, uns zu bessern. Aber am Montagmorgen gehen wir wieder zur Arbeit und zur Schule und kehren in unser Viertel und in eine Welt zurück, die in vielerlei Hinsicht in Aufruhr ist. Viele Menschen in dieser Welt haben Angst und sind böse aufeinander. Auch wenn wir diese Gefühle verstehen, müssen wir doch zivilisiert miteinander reden und respektvoll miteinander umgehen. Das gilt besonders dann, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Der Erretter hat uns aufgetragen, sogar unsere Feinde zu lieben. Die große Mehrheit unserer Mitglieder befolgt diesen Rat. Es gibt aber doch einige, die der Ansicht sind, es sei wichtiger, seinem Ärger Luft zu machen oder etwas, wovon man fest überzeugt ist, kundzutun, als sich so zu verhalten, wie Jesus Christus es vorgelebt und gelehrt hat. Ich fordere jeden von uns persönlich auf, sich einzugestehen, dass unser Umgang mit Meinungsverschiedenheiten ein echter Maßstab dafür ist, wer wir sind und ob wir dem Erretter wirklich nachfolgen. Es ist rechtens, verschiedener Meinung zu sein, aber es ist nicht rechtens, dabei unfreundlich zu sein. Mit Gewalt oder Vandalismus lassen sich unsere Meinungsverschiedenheiten nicht beheben. Wenn wir selbst unter widrigen Umständen Liebe und Respekt an den Tag legen, werden wir Christus ähnlicher. Der Erlöser verhieß den Zwölfen den Heiligen Geist. Das ist von größter Bedeutung, wenn man die herausragende Stellung des Heiligen Geistes, des dritten Mitglieds der Gottheit, erkennen will. Der Heilige Geist ist eine Person aus Geist. Er ist der Tröster, der Zeugnis vom Vater und vom Sohn gibt, alle Wahrheit offenbart und diejenigen heiligt, die umgekehrt sind und sich haben taufen lassen. Er wird der Heilige Geist der Verheißung genannt und als solcher bestätigt er die rechtschaffenen Taten, heiligen Handlungen und Bündnisse eines jeden von uns als für Gott annehmbar. Diejenigen, die vom Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt sind, empfangen alles, was der Vater hat. Wir leben in einer lauten, streitsüchtigen Welt, wo wir uns buchstäblich jede wache Stunde Informationen, Musik oder auch reinen Unsinn ansehen oder anhören können. Wenn wir vom Heiligen Geist Inspiration empfangen möchten, müssen wir uns die Zeit nehmen, unser Tempo zu drosseln. nachzudenken, zu beten und so zu leben, dass wir würdig sind, von ihm Eingebungen zu empfangen. Wir können größere Fehler vermeiden, wenn wir seine Warnungen beachten. Und dann müssen wir entsprechend handeln. Als Mitglieder genießen wir den Vorzug, vom Herrn Licht und Erkenntnis zu empfangen, selbst bis zum vollkommenen Tag. Die Qual, mit der der Erretter in Gethsemane und am Kreuz Sühne geleistet hat, ist für uns ein großes Beispiel. Er ertrug seelisch, körperlich und geistig Leiden, die für uns unfassbar sind. Im Garten betete er zu seinem Vater: Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als seine Jünger werden wir Zeiten erleben, in denen wir geprüft und zu Unrecht verfolgt und gemein verspottet werden. Wir werden zeitlich und geistig Stürme durchmachen, die so heftig sind, dass sie uns unerträglich erscheinen. Wir werden auf manchen bitteren Kelch stoßen und beten, er möge an uns vorübergehen. Keinem bleiben die Stürme des Lebens erspart. Wir bereiten uns auf das zweite Kommen des Erretters vor. In den Schriften steht ganz klar, dass niemand weiß, wann das geschieht. Dort steht aber, dass unter den bitteren Kelchen, die in den letzten Tagen auf uns zukommen, an vielen Orten Erdbeben sein werden und Meereswogen, die sich über ihre Grenzen hinaus erheben. Unlängst hat es an verschiedenen Orten, unter anderem in Chile, Haiti und auf den pazifischen Inseln, verheerende Erdbeben und Tsunamis gegeben. Vor ein paar Wochen konnten der präsidierende Bischof H. David Burton, Elder Ted R. Collister und ich die Heiligen besuchen, die infolge des Tsunamis, der im letzten September über die Ostküste Samoas hereinbrach, Angehörige verloren hatten. Die Kapelle war voll und es war eine sehr bewegende Versammlung. Wir konnten diesen wunderbaren Mitgliedern versichern, dass sie durch das Sühnopfer Jesu Christi wieder mit ihren Lieben, die sie verloren hatten, vereint werden können. Der Pfahlpräsident Sonny Purcell war in seinem Auto unterwegs, als er die gewaltige Welle weit draußen auf dem Meer kommen sah. Er hupte und hielt Kinder an, die auf dem Weg zur Schule waren. Er warnte sie und sagte, sie sollten so schnell wie möglich auf höher gelegenes Gelände laufen und sich in Sicherheit bringen. Die Kinder folgten seinen Worten. Er fuhr verzweifelt weiter, schnappte seine vierjährige Tochter, setzte sie ins Auto und versuchte dann, zu seiner Mutter zu kommen. Bevor er sie aber erreichen konnte, erfasste die Mauer aus Wasser sein Auto und fegte es an die 100 Meter weiter, wo es in einem Baum hängen blieb. Schnell brachte er seine Tochter aufs Wagendach in Sicherheit. Dann schwamm er los, um seine Mutter zu retten, die sich am Ast eines anderen Baumes in der Nähe ihres Hauses festhielt. Mit großer Mühe schwamm er mit ihr zum Auto zurück, wo sie sicher waren. Viele hatten nicht so viel Glück. Sie hatten keine Zeit, auf höheres Gelände und in Sicherheit zu gelangen. Viele, vor allem die Jungen und die Älteren, verloren ihr Leben. Wir berichteten den Familien in Samoa von den Mitgliedern in aller Welt, die ihre Liebe und Anteilnahme zum Ausdruck gebracht hatten, indem sie für sie gebetet und Spenden für das Fastopfer und für humanitäre Hilfe geleistet hatten, sowohl für die Mitglieder als auch für deren Mitmenschen. Das Gleiche gilt auch für die Mitglieder und deren Mitbürger in Chile und Haiti. Wir tun das, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Als wir die Familien in Samoa besuchten, war mehr als deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns geistig auf höheres Gelände begeben, ein besseres Leben führen und mit aller Kraft an den errettenden Verordnungen festhalten. Das Beispiel und das Leben des Heilands lehren uns, uns in geistiger Hinsicht nicht auf den niederen Weg zu begeben, auf dem die Dinge dieser Welt vorherrschen. Als ich nach unserer Versammlung den Mitgliedern die Hand gab, erzählte mir eine Schwester, dass ihre Familie noch nicht im Tempel gewesen sei und dass sie eine Tochter verloren hätten. Unter Tränen sagte sie, dass sie jetzt das Ziel hätten, sich auf die heiligen Handlungen des Tempels vorzubereiten, damit sie auf ewig zusammen sein könnten. Als ich über die Worte dieser Schwester und über den derzeitigen Zustand der Welt nachdachte, fühlte ich mich gedrängt, uns allen zu raten, dass wir uns auf höheres Gelände begeben, in die Zuflucht und den ewigen Schutz des Tempels. Eine Woche nach der Weihung des Kirtland-Tempels am Ostersonntag, dem 3. April 1836, reichten die 12 Apostel den Mitgliedern das Abendmahl des Herrn. Nach der Versammlung und nach feierlichem, stillem Gebet erschien der Erretter in Herrlichkeit dem Propheten Joseph Smith und Oliver Cowdery und leitete durch Mose, Elias und Elia, die Wiederherstellung weiterer Priestertumsschlüssel ein, darunter auch die heilige Siegelungsmacht, die Familien für alle Ewigkeit verbindet. Heute, an diesem Ostermorgen, freuen wir uns über alles, was der Heiland für uns getan hat. Er hat es einem jeden von uns ermöglicht, Errettung und Erhöhung zu erlangen. Doch wie die Kinder in Samoa müssen wir, so schnell wir können, auf höheres Gelände laufen, wo er uns Sicherheit und Frieden geben kann. Das können wir unter anderem tun, indem wir an den Lehren unseres lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson, festhalten. Er ist ein hervorragendes Beispiel für jemanden, der dem Erretter folgt. An diesem herrlichen Ostermorgen denke ich an die beliebten Worte, die Eliza R. Snow, eine treue Dienerin aus der Zeit der Wiederherstellung, niederschrieb: Wie groß, wie herrlich und wie schön ist der Erlösungsplan, wo Lieb, Gerechtigkeit und Gnad uns führen, Himmel an. Ich gebe mein Zeugnis als Apostel, dass Jesus Christus lebt und der Erretter und Erlöser der Welt ist. Er hat den Weg zu wahrem Glück bereitet. Davon gebe ich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We express our appreciation.
Wir bedanken uns beim Tabernakelchor für die wunderschöne Musik, mit der er uns heute Morgen erfreut hat, und bei allen, die in dieser Konferenzversammlung zu uns gesprochen haben. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Seht, der Herr ist auferstanden«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Wolfgang H. Paul von den 70ern. Die abschließende Versammlung dieser Konferenz beginnt um 14 Uhr. Präsident Monson.
This has been a remarkable session.
Es ist eine wunderbare Versammlung bis hierher.
On behalf of all who participated thus far in word or music.
Im Namen aller derer, die heute hier an dieser Versammlung mitgewirkt haben, als Präsident dieser Kirche, möchte ich zu Ihnen sagen, einfach nur zwei Wörter, einfach die zwei wichtigsten Wörter in der englischen Sprache, zu, genau wie Präsident Cheryl Land, den Sprechern, dem Chor, die Wörter sind, danke Ihnen. Vor vielen Jahren habe ich in London einmal die berühmte Tate-Galerie besucht, die Werke von Gainsborough, Rembrandt, Constable und anderen bekannten Künstlern schmückten einen Raum nach dem anderen. Ich bewunderte ihre Schönheit und erkannte, welches Können erforderlich gewesen war, um diese Meisterwerke zu erschaffen. Gut versteckt in einer ruhigen Ecke im zweiten Stock fand ich jedoch ein Gemälde, das nicht nur meine Aufmerksamkeit auf sich zog, sondern mir auch zu Herzen ging. Der Künstler, Frank Bramley, hatte eine einfache Hütte am sturmgepeitschten Meer gemalt. Zwei Frauen, die Mutter und die Ehefrau eines Fischers, der hinausgefahren war, waren die ganze Nacht wach geblieben und hatten auf seine Rückkehr gewartet. Die Nacht war nun vorüber und den Frauen war klar geworden, dass er auf See geblieben war und nicht zurückkehren würde. Die junge Ehefrau, die neben ihrer Schwiegermutter kniete und den Kopf im Schoß der älteren Frau vergraben hatte, weinte vor Verzweiflung. Die niedergebrannte Kerze auf dem Fenstersims zeugte von der vergeblichen Nachtwache. Ich konnte den Kummer der jungen Frau nachempfinden, ihrer Trauer. Die quälend anschauliche Inschrift, die der Künstler seinem Werk gegeben hatte, kündete von der traurigen Geschichte. Sie lautete: Morgengrauen ohne Hoffnung. Oh, wie sehr sich die junge Frau doch danach sehnte, dass der Trost, der in Robert Louis Stevensons Gedicht Requiem zum Ausdruck kommt, Wirklichkeit werden würde. Heimgekehrt ist der Seemann, zurück vom Meer. Heimgekehrt ist der Jäger, zurück vom Berg. Von allen Tatsachen des Erdenlebens ist keine so sicher wie dessen Ende. Der Tod trifft jedermann. Er ist das Erbteil aller Menschen. Er mag sich sein Opfer in der Kindheit oder Jugend oder in der Blütezeit des Lebens suchen oder die Abberufung aufschieben, bis der Schnee des Alters das Haupt krönt. Er mag eintreten als Folge von Unfall oder Krankheit oder durch natürliche Ursachen, aber kommen muss er. Er bedeutet unweigerlich den schmerzlichen Verlust von Bindungen und bereitet, vor allem bei den Jüngeren, Träumen, die nicht Wirklichkeit wurden, Wünschen, die unerfüllt blieben und Hoffnungen, die vergebens waren, ein jähes Ende. Welcher Mensch, der einen geliebten Menschen verloren hat oder sogar selbst an der Schwelle zur Unendlichkeit steht, hat sich nicht darüber Gedanken gemacht, was jenseits des Schleiers liegt, der das Sichtbare von Unsichtbaren trennt. Vor Jahrhunderten saß Hiob, der lange Zeit mit allem gesegnet war, was man sich in materieller Hinsicht wünschen konnte, dann jedoch alles erleiden musste, was einem Menschen nur widerfahren kann, mit seinen Weggefährten zusammen und stellte die zeitlose, stets aktuelle Frage: Wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf? Damit sprach er aus, was auch jeden anderen lebenden Menschen bewegt. An diesem herrlichen Ostermorgen möchte ich auf Hiobs Frage, wenn ein Mensch stirbt, lebt er dann wieder auf, näher eingehen und die Antwort darauf liefern, die sich nicht nur aus gründlichem Nachdenken ergibt, sondern auch aus dem offenbarten Wort Gottes. Ich beginne mit den Grundlagen. Wenn hinter dieser Welt, in der wir leben, ein Plan steht, muss es jemanden geben, der diesen Plan entworfen hat. Wer kann die vielen Wunder des Universums betrachten, ohne daran zu glauben, dass es für alle Menschen einen Plan gibt? Wer kann in Zweifel ziehen, dass es einen Schöpfer gibt? Aus dem Buch Genesis erfahren wir, dass der große Schöpfer den Himmel und die Erde schuf. Die Erde war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut. Es werde Licht, sprach der große Schöpfer, und es wurde Licht. Er schuf den Himmel. Er schied das Land vom Wasser und sagte: Das Land lasse junges Gras wachsen, Bäume, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. Er erschuf zwei Lichter, die Sonne und den Mond. Die Sterne erschienen, so wie er es beabsichtigte. Er verlangte nach lebenden Geschöpfen im Wasser und Vögeln, die über die Erde fliegen. So geschah es. Er machte Vieh, Kriechtiere und die Tiere des Feldes. Der Plan war fast vollständig. Zuletzt erschuf er den Menschen in seinem Abbild, Mann und Frau, und gab ihm Herrschaft über alle anderen Lebewesen. Nur der Mensch bekam Intelligenz, Hirn, Verstand und Seele. Allein der Mensch war dank dieser Eigenschaften dazu imstande, Glaube und Hoffnung zu empfinden, inspiriert zu werden und nach etwas zu streben. Wer könnte da glaubhaft behaupten, dass es mit dem Menschen, dem prächtigsten Werk des großen Schöpfers, dem dieser die Herrschaft über alle Lebewesen übertragen, mit einem Gehirn und einem Willen, einem Verstand und einer Seele mit Intelligenz und Göttlichkeit ausgestattet hat, aus ist, wenn der Geist seinen irdischen Tempel verlässt? Um die Bedeutung des Todes zu verstehen, müssen wir den Sinn des Lebens zu schätzen wissen. Das matte Licht des Glaubens muss der Mittagssonne der Offenbarung weichen, dank derer wir wissen, dass wir schon gelebt haben, ehe wir als sterbliche Menschen geboren wurden. In unserem Vorherdasein zählten wir zweifellos zu den Söhnen und Töchtern Gottes, die angesichts der Gelegenheit, in das schwierige, aber unerlässliche menschliche Dasein eintreten zu können, vor Freude jauchzen. Wir wussten, dass wir einen physischen Körper erlangen, Prüfungen überwinden und unter Beweis stellen sollten, dass wir die Gebote Gottes halten würden. Unser Vater wusste, dass wir aufgrund der Natur des Erdenlebens versucht werden, sündigen und straucheln würden. Damit wir jede Aussicht auf Erfolg haben, sah er einen Erretter vor, der für uns leiden und sterben würde. Dieser sollte nicht nur für unsere Sünden sühnen, sondern im Rahmen dieser Sühne auch den körperlichen Tod überwinden, dem wir aufgrund des Falls Adams ausgesetzt sein würden. Deshalb wurde vor über 2000 Jahren Christus, unser Erretter, in einem Stall in Bethlehem als sterblicher Mensch geboren. Der lang verheißene Messias war gekommen. Über die Kindheit Jesu steht nur wenig geschrieben. Mir gefällt diese Stelle in Lukas. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. In der Apostelgeschichte finden wir eine kurze Aussage über den Erretter, die große Bedeutung in sich birgt. Er zog umher und tat Gutes. Er ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Er berief die 12 Apostel. Er segnete die Kranken. Er machte Lahme gehend. Die Blinden ließ er sehen und die Tauben hören. Er erweckte sogar Tote zum Leben. Er lehrte, er gab Zeugnis und er gab uns ein vollkommenes Beispiel, dem wir folgen können. Dann neigte sich die irdische Mission des Erretters der Welt dem Ende zu. Ein letztes Abendmahl mit seinen Aposteln fand in einem Obergemach statt. Vor ihm lagen Gethsemane und das Kreuz auf Golgatha. Kein sterblicher Mensch kann gänzlich die Bedeutung dessen erfassen, was Christus für uns in Gethsemane getan hat. Er selbst hat später in Worte gefasst, was dort geschah. Ich zitiere: Das Leiden ließ mich, selbst Gott, den Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden. Zitat Ende. Nach der Qual von Gethsemane, wo er viel Kraft gelassen hatte, griffen grobe und derbe Hände nach ihm und er wurde Hannas, Kaiaphas, Pilatus und Herodes vorgeführt. Er wurde beschuldigt und beschimpft. Üble Schläge schwächten seinen schmerzgepeinigten Körper weiter. Ihm rann Blut übers Gesicht, als man ihm eine grausam aus spitzen Dornen gefertigte Krone auf den Kopf drückte, sodass ihm die Dornen in die Stirn drangen. Dann wurde er nochmals zu Pilatus gebracht, der den Rufen der tobenden Menge nachgab: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Er wurde mit einer Peitsche gegeißelt, die mehrere Lederstränge hatte, in die spitzes Metall und Knochenstücke eingearbeitet waren. Nach den grausamen Peitschenhieben erhob er sich und trug wankenden Schrittes sein eigenes Kreuz, bis er nicht mehr weitergehen konnte und ein anderer die Last für ihn trug. Schließlich wurde sein geschundener Leib auf einem Hügel namens Golgotha vor den Augen seiner hilflosen Anhänger ans Kreuz geschlagen. Er wurde unbarmherzig verspottet, verflucht und verhöhnt. Und dennoch rief er aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Stunden, in denen er mit dem Tod rang und das Leben aus ihm wich, vergingen. Über seine ausgedörrten Lippen kamen die Worte: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Zitat Ende. Nachdem der Friede und der Trost eines gnädigen Todes ihn aus den Sorgen des Erdenlebens befreit hatten, kehrte er in die Gegenwart seines Vaters zurück. Der Herr hatte im letzten Moment noch zurückschrecken können, doch er tat es nicht. Er ist unter alles hinabgestiegen, damit er alles erretten konnte. Sein lebloser Körper wurde rasch, doch behutsam, in ein geliehenes Grab gebettet. Im gesamten christlichen Schrifttum gibt es keine Worte, die mir mehr bedeuten als diejenigen, die der Engel zur weinenden Maria aus Magdala und zur anderen Maria sprach, als sie sich am ersten Tag der Woche dem Grab näherten, um dem Leichnam ihres Herrn zu versorgen. Der Engel sagte: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Unser Erretter lebte wieder. Das herrlichste, tröstlichste und am zuversichtlichsten stimmende Ereignis der Menschheitsgeschichte hatte stattgefunden. Der Sieg über den Tod. Der Schmerz und die Pein von Gethsemane und Golgotha waren wie weggewischt. Die Errettung der Menschheit war sichergestellt. Der Fall Adams war wettgemacht. Das leere Grab an jenem ersten Ostermorgen war die Antwort auf Hiobs Frage. Wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf? Allen, die mich hören könnten, verkünde ich, wenn ein Mensch stirbt, wird er wieder aufleben. Wir wissen es, denn wir haben das Licht offenbarter Wahrheit. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ich habe die Zeugnisse derer gelesen, die um den gekreuzigten Christus trauerten und sich über seine Auferstehung freuten und glaube daran. Ich habe die Zeugnisse derer gelesen, denen derselbe auferstandene Herr in der neuen Welt erschienen ist, und glaube daran. Ich glaube das Zeugnis des einen, der in dieser Evangeliumszeit in einem Hain, den wir nun als heilig bezeichnen, mit dem Vater und dem Sohn gesprochen hat und der sein Leben gegeben hat, um dieses Zeugnis mit seinem Blut zu besiegeln. Er hat verkündet, und nun, nach den vielen Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, ist dies als letztes von allen das Zeugnis, das wir von ihm geben, dass er lebt. Denn wir haben ihn gesehen, ja, zur rechten Hand Gottes, und wir haben die Stimme Zeugnis geben hören, dass er der einzig Gezeugte des Vaters ist. Zitat Ende. Das Dunkel des Todes kann durch das Licht der offenbarten Wahrheit jederzeit vertrieben werden. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sprach der Herr. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Im Laufe der Jahre habe ich zahlreiche Zeugnisse gehört und gelesen, zu zahlreich, als dass man sie zählen könnte, in denen mir Menschen bezeugten, dass die Auferstehung Wirklichkeit ist und dass sie in den Stunden ihrer größten Not den Frieden und den Trost empfangen haben, den der Heiland verheißt. Ich möchte Ihnen auszugsweise von einer solchen Schilderung berichten. Erst vor 2 Wochen bekam ich einen bewegenden Brief von einem 7-fachen Vater, der mir von seiner Familie und insbesondere seinem Sohn Jason schrieb, der im Alter von 11 Jahren krank geworden war. In den Jahren danach war Jasons Krankheit immer wieder aufgetreten. Dieser Vater berichtete mir, dass Jason trotz seiner gesundheitlichen Probleme positiv eingestellt war und ein sonniges Gemüt hatte. Jason empfing im Alter von 12 Jahren das aaronische Priestertum und machte seine Aufgabe stets bereitwillig und in herausragender Weise groß, ob es ihm nun gut ging oder nicht. Die Auszeichnung als Adlerscout bekam er, als er 14 Jahre alt war. Letzten Sommer, nicht lange nach seinem 15. Geburtstag, wurde Jason wieder einmal ins Krankenhaus eingewiesen. Bei einem seiner Besuche fand sein Vater ihn mit geschlossenen Augen vor. Da er nicht wusste, ob Jason schlief oder wach war, begann er leise auf ihn einzureden. Jason, sagte er, ich weiß, dass du in deinem jungen Leben viel durchgemacht hast und dass du es auch jetzt im Moment nicht leicht hast. Auch wenn du noch eine große Schlacht vor dir hast, möchte ich nicht, dass du jemals deinen Glauben an Jesus Christus verlierst. Zu seiner Verblüffung öffnete Jason sofort die Augen und antwortete einem deutlichen, entschlossenen Tonfall, niemals. Danach schloss Jason die Augen und sagte nichts weiter. Sein Vater schrieb, in dieser schlichten Erklärung brachte Jason eines der eindrucksvollsten und reinsten Zeugnisse von Jesus Christus zum Ausdruck, die ich je gehört habe. Seine Erklärung, dass er niemals zweifeln werde, prägte sich an diesem Tag meiner Seele ein. Mein Herz war voller Freude, dass der Vater im Himmel mich gesegnet hatte, der Vater eines solch wunderbaren und edlen Jungen zu sein. Es war das letzte Mal, dass ich hörte, wie er Zeugnis von Christus ablegte. Zitat Ende. Seine Familie war davon ausgegangen, dass es sich nur um einen weiteren ganz gewöhnlichen Krankenhausaufenthalt handelte. Doch Jason verstarb keine zwei Wochen später. Ein älterer Bruder und eine ältere Schwester waren zu der Zeit gerade auf Mission. Ein weiterer Bruder Kyle hatte gerade seine Missionsberufung erhalten. Die Berufung war sogar eher eingetroffen als erwartet, und so hatte sich die Familie am 5. August, nur eine Woche vor Jasons Tod, in seinem Krankenhauszimmer versammelt, damit Kyles Missionsberufung dort im Beisein aller geöffnet werden konnte. Den Brief an mich hatte der Vater von Jason in seinem Krankenhausbett beigelegt. Sein großer Bruder Kyle stand neben dem Bett und hielt seine Missionsberufung hoch. Unter dem Foto stand geschrieben: Ich zitiere: Gemeinsam auf Mission berufen, auf beiden Seiten des Schleiers. Zitat Ende. Jasons Bruder und seine Schwester, die bereits eine Mission erfüllten, schickten schöne, tröstliche Briefe nach Hause, die beim Trauergottesdienst für Jason vorgelesen wurden. Seine Schwester, die in der Argentinien-Mission Buenos Aires West diente, schrieb in ihrem Brief unter anderem: Ich weiß, dass Jesus Christus lebt, und weil er lebt, wird ein jeder von uns, auch unser lieber Jason, wieder leben. Wir können Trost aus der unerschütterlichen Gewissheit ziehen, dass wir als ewige Familie aneinander gesiegelt wurden, wenn wir unser Bestes dabei geben, zu gehorchen und uns in diesem Leben zu bessern, werden wir ihn wiedersehen. Sie schrieb weiter, eine Schriftstelle, ich zitiere, die an neuer Bedeutung und Wichtigkeit gewinnt, in Offenbarung Kapitel 21, Vers 4. Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Zitat Ende. Meine lieben Brüder und Schwestern, in der Stunde unseres tiefsten Kummers können wir innigen Frieden aus den Worten ziehen, die der Engel an jenem ersten Ostermorgen sprach. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Seht, der Herr ist auferstanden. Traget weit die frohe Kund. Frei sind wir von Todesbannen. Bringet Lob mit Herz und Mund. Hölle überwunden ist, Sieger bleibet Jesus Christ. Als einer seiner besonderen Zeugen auf der Erde in heutiger Zeit verkünde ich an diesem herrlichen Ostersonntag, dass dies wahr ist. In seinem heiligen Namen, ja, im Namen Jesu Christi, unseres Heilands. Amen.
Our beloved and kind heavenly Father.
Unser lieber, gütiger Vater im Himmel. Am Ende dieser wunderbaren Versammlung, dieser Generalkonferenz, drücken wir dir unsere Liebe aus und danken dir für die Belehrung, die wir empfangen haben, für den Rat, der an uns ergangen ist, für das Zeugnis, das gegeben wurde. Und ganz besonders danken wir für den Geist, für deinen Geist, den wir gespürt haben. Wir sind so dankbar für deinen lieben Sohn, für sein Sühnopfer, dass er auferstanden ist, damit wir leben können. Wir sind dankbar für das Evangelium Jesu Christi und für den großen Plan des Glücklichseins, den du in diesen letzten Tagen offenbart hast, dem Propheten Joseph Smith. Wir sind dankbar, Vater, für unseren lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Und wir bitten um dein Segen für ihn und für seine Familie, seine noblen Ratgeber und diejenigen, die wir als Propheten, Seher und Offenbarer unterstützen und bestätigen. Wenn wir nun diese Versammlung verlassen, bitten wir um dein Segen für uns, dass wir uns bemühen, deinen Willen zu tun und dem Beispiel und Vorbild deines Sohnes nachzufolgen, dass wir immer an ihn denken. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast.
Dies war eine Übertragung von der 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.